Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön, wieder einmal bei euch zu sein, nach längerer Abwesenheit. Ich denke, das letzte Mal war ich am Betag hier. Das ist schon eine rechte Weile. Was jetzt einfach besonders ist, dass das mein erster Gottesdienst ist seit über 2 Monaten. Ich hatte ja einen Sturz beim Langlaufen mit doppeltem Bruch im Becken und umso schöner ist jetzt die Freude, wieder bei euch zu sein, mehr oder weniger fit, aber mit Gottes Hilfe. Und schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch auch Gottes Segen für diesen Morgen und ich möchte zum Einstieg noch ein Gebet sprechen. Teuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Morgenstunde, für die Lieder, die wir gesungen haben, für die passenden Einleitungsworte. Danke, dass es dein Morgen ist, dass es dein Wort ist, das wir ins Zentrum stellen dürfen, dass es, ja, deine Kinder sind, um die es geht. Du mögest uns alle darin segnen, beim Hören deines Wortes. Gib mir auch die Gnade, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben. Wir setzen unsere Hoffnung ganz allein auf deine Gnade. Amen. Ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf 1. Korinther Kapitel 3, ab Vers 5. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 5. Wir werden heute einen längeren Textabschnitt durchnehmen, der zieht sich dann bis hin zum Vers 16 und der lässt sich eigentlich in 2 Teile gut aufteilen, nämlich es geht um die Arbeiter einerseits im Ackerfeld und andererseits im Bauwesen. Das sind 2 Bilder, die Paulus hier zu diesem großen Thema zusammenfasst. Ich habe es mal so überschrieben, wie werden Eifersucht und Streit und Zwietracht in der Gemeinde überwunden. Ja, machen wir uns nichts vor, wir sind nicht so viel besser als die Korinther. Die ersten 3 Kapitel, da sieht man, wie die Korinther so fleischlich gehandelt haben und den einen auf Kosten des anderen erhöht haben. Das ist ja immer so, wenn wir Geschwister, Reichsgottesarbeiter und andere erhöhen, was passiert dann mit der anderen Hand von der Waage? Die geht runter. Und wenn man so viel von sich erzählt, oder was passiert dann? Dann gerät eben der andere ins Abseits. Und das will Paulus korrigieren, eine wichtige Botschaft damals an die Korinther und ich denke auch sehr passend für unsere Zeit. Also, schlagt bitte auf 1. Korinther Kapitel 3 ab Vers 9. Da heißt es, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also ihr seht hier Landwirtschaft. Begießen, pflanzen, das sind Bilder, die wir verstehen. Und hier wird mit diesen eigentlich sehr einfachen Worten von Paulus die Deutlichkeit aufgedeckt, nämlich, also beziehungsweise mit Deutlichkeit aufgedeckt, wie falsch die Vorstellungen sind, den einen auf Kosten der anderen zu überheben, mit dem Ziel natürlich Parteiungen, Zwietracht und Uneinigkeit zu beenden. Wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr einem jeden gegeben hat? Indem wir auf die Stellung der Ackersleute achten, werden Spannungen und Zwietracht eben eliminieren. Es ist eigentlich so eine Suggestivfrage. Leute, es geht nicht um die Person, sondern um die Funktion. Es geht um ihre Stellung. Was sind denn Paulus? Was sind Apollos? Sie sind Diener. Diakonoi. Mit diesem Wort wird freiwillige Hingabe im Dienst für andere betont. Und so wie wir das vom größten Diener aller Zeiten hören in Markus 10, Vers 45. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Seht ihr, letztendlich waren die Korinther damals und wir heute, wir sind nicht gläubig geworden an diejenigen, die uns das Evangelium gebracht haben, sondern durch das Evangelium, durch den Herrn Jesus Christus, beziehungsweise wir sind gläubig geworden an den Herrn durch die Boten, aber nicht an die Boten. Und das ist so gefährlich in unserer Zeit, wo so der Menschenkult, die Show, das eindrückliche Auftreten so im Vordergrund stellt. Und seht ihr, das ist beim Herrn Jesus völlig beiseite gestellt. Ich fand das so bezeichnend, dass jemand mal gesagt hat, die Führer dieser Welt, sie scharen die Leute alle um sich. Sie mögen möglichst viele Follower auf Instagram und im Facebook und ich weiß nicht wo haben. Und seht ihr, was sagt Jesus in Johannes 6, da am Schluss des Kapitels? Wollt ihr auch noch weggehen, nachdem ihn alle verlassen haben? Wollt ihr auch noch weggehen? Das ist schon großartig, oder? Das ist so anders. Anders als der Maßstab dieser Welt. Die Zuteilung der Aufgaben in der Gemeinde, sie erfolgt immer so, wie es hier heißt, wie es der Herr jedem gegeben hat. Die Diener, der Dienst, wo Gott dir gegeben hat, das sind anvertraute Gaben, um dich als Werkzeuge des Segens zu machen. Und das ist der zweite Aspekt. Wenn wir auf den Dienst der Ackersleute achten, nivelliert das eben die Schwierigkeiten in einer Gemeinde. Paulus sagt nicht, er sei der Superstar, komm, folgt mir alle, wisst ihr, ich habe direkte Offenbarungen vom Herrn. Nein, er sagt, ich habe geplant. Und da war Apollos. Apollos hat begossen, Vers 6. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Liebe Geschwister, jedes Kind Gottes, das hier sitzt, hat eine Gabe. Im Minimum eine. In den allermeisten Fällen eine Pluralität, das heißt eine Mehrzahl von Gaben. Der eine ist freundlich, der andere ist barmherzig, der andere dient gern, da gibt es andere, die Violine ertönen lassen, die anderen klimpern auf dem Klavier, was die Tasten hergeben. Brüder, die uns ein Psalm und ein Jeremia-Wort weitergeben, andere, die am Eingang die Leute freundlich begrüßen. Das sind alles Gaben. Was nützt das da draußen, wenn einer da sitzt mit dem Latsch und sagt, ja, da kommt schon jeder. Versteht ihr? Wir sehen, ach, in dem ganzen Natürlichen so wenig den Herrn. Den Herrn, wo auch in einer Gemeinschaft wie hier genau die richtige Verhältnisproportionen und Menge an Gaben dabei, dass Gemeinde funktioniert. Es ist nicht die Gemeinde des Mitternachtsrufs oder die Gemeinde des Florian und Pius und Nathanaels und ich weiß nicht was. Es ist die Gemeinde Gottes, die zusammenkommt. Und er weiß doch, was wir brauchen. Und deshalb darf ich mit großer Gewissheit vom Wort Gottes sagen, du hast eine Gemeinde, eine Ja, du hast eine Gemeinde, aber du hast eine Gabe, das wollte ich sagen. Du hast eine Gabe von Gott, gebrauche sie, setze sie ein für den Herrn. Nun kommt aber das Schwierige, oder? Nicht jeder hat die gleiche Gabe. Paulus verwendet an anderer Stelle das Bild vom Körper. Also ein Körper hat 2 Augen und nicht 20. Er hat allerdings 10 Finger, 2 Füße, 2 Bizeps. Versteht ihr? Der eine ist kräftig, der andere hat einen scharfen Blick, wo da eine Not ist, wo man da helfen kann. Und der andere ist sehr kunstfertig, geschickt, kann vielleicht gut schreiben. Dann ist ein anderer, der hat Ausdauer, ja, kräftige Beine, um das im geistlichen Sinn anzuwenden. Der hat Ausdauer, der kann den Leuten nachgehen und. Liebe Freunde, lasst euch brauchen, aber lasst euch nicht dahin bringen, den anderen zu beneiden, weil er vielleicht eine Gabe hat, die du gern hättest. Und du weißt nicht, wie viel Last er mit seiner Gabe auch noch aufgebürdet bekommen hat. Seht ihr, der Mensch sieht, was vor Augen ist, ja, aber Gott sieht das Herz an. Achten wir nicht so sehr auf das Sichtbare. Dann sind wir einfach dankbar für das, was Gott in deinem Leben schenkt und noch schenken wird. Also ganz wichtig, jeder hat eine Gabe, aber nicht jeder hat dieselbe Aufgabe. Und dann ist es auch noch so, nicht einer allein kann die ganze Arbeit tun. Paulus betont das ganz klar. Der eine pflügt, der andere sät und ein dritter begießt. Das ist keine One-Man-Show. Paulus hat gepflanzt. Was meint er damit? Ja, er hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Und was hat dann Apollos gemacht? Er hat begossen. Er hat also die Gemeinde weitergeführt, die kleinen Pflänzchen umsorgt, ja, damit sie wachsen, Frucht bringen. Und seht ihr, beides ist genau wichtig. Was nützt denn ein herrlich gepflanztes Beet, aber keiner kümmert sich später drum? Ja, das ist vielleicht eine Woche lang, 2 Wochen geht das tiptop, oder? Aber irgendwann mal verkümmert das Beet. Es braucht genauso beides. Ohne Saat keine Pflanze, ohne Bewässerung keine Entwicklung. Es ist ganz einfach. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, bei beidem geistliches Leben, um das jetzt wieder geistlich anzuwenden, kann nur Gott schaffen. Das heißt nämlich ausdrücklich, wer was Gedeihen gegeben hat. Ja, die großartige Methode von Paulus und das vollmächtige Auftreten von Apollos, das war es. Nein, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Wie kann man denn nur dann den einen auf Kosten des anderen überheben? Lieber Bruder, liebe Schwester, wer hat dein geistliches Leben gepflanzt? Wer war das? Ja, wir sind durch das Evangelium Verkündigung zum Glauben gekommen. Wer hat dann dein geistliches Leben begossen, damit du wachsen konntest? Oh ja, dafür sollen wir dem Herrn dankbar sein, für diese Männer und Frauen, die uns da hingebracht haben, aber die Ehre über dem Gedeihen gehört dem Herrn. Und wenn wir den einen auf Kosten des anderen oder generell einen erheben, was machen wir dann? Wir nehmen die Ehre von dem weg, dem sie gebührt. Diese untergeordnete Rolle der Diener im Verhältnis zu dem Geber, zu unserem lebendigen Gott. Das betont Paulus mit einer wichtigen Dienstregel im Vers 7. Guck doch mal nach, was da heißt. Das passt so nicht in unsere Zeit. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ja, wie schnell kommt Dünkel und Ernst irgendwie so, ja, das ist schon toll, Leute, was ich da wieder gebracht habe. Also, gut gemacht. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt. Also, so soll man uns betrachten. Es sind nur Werkzeuge. Das tönt vielleicht ein bisschen krass, aber wir sind Mittel zum Zweck, dass Gott verherrlicht wird. Alles Gedeihen kommt von ihm. Vermehrung, Wachstum, Stärkung. Und so ist alles seine Gnade, die selbst eben, und das ist das Herrlichste, selbst einfachste Dienste und vielleicht auch schwächste Bemühungen mit Frucht segnet. Seht ihr, ja, es sind vielleicht schwache Dienste, die wir tun mit Furcht und Zittern und so weiter. Aber seht ihr, derjenige, der diese Bemühungen sieht, der ins Herz hineinblickt, wie dieses Jeremia 12 Stelle auch sagt, ja Herr, du weißt, wie ich es meine. Er ist eben allmächtig und er hat große Kraft, eben einen super Spezialdünger da hineinzulegen, dieses kleine Sämchen, dass da was Mächtiges, Herrliches zur Ehre Gottes entstehen kann. Versteht ihr? Er ist es, der Geburt, der Wachstum und der Herr der Ernte ist. Ihm allein gebührt die Ehre und jedes eigene Rühmen ist ausgeschlossen. Ich finde das immer so bewegend über diese Bibelstelle, wo der Herr das als Gleichnis anwendet, wo er sagt, da ist ein Hausherr und da kommt der Diener zurück von der Arbeit und ist müde und dann sagt der Hausherr, so jetzt, ich setz mich jetzt und jetzt bringst du mal noch das Essen und dann kannst du auch für dich sorgen, oder? Ja, und dann sagt der Herr Jesus, was sagt er denn? Wenn ihr alles getan habt, was ihr tun sollt ihr sprechen? Das war ein Bombentag. Da habe ich wieder richtig gebracht. Nein, ihr seid unnütze Knechte. Das ist schon verheerend. Eigentlich, was das Wort Gottes sagt im Vergleich zu der Stimmung in dieser Welt, wo der eigene Leistung derartig aufgebläht wird. Versteht ihr? Und deshalb, wenn Wort Gottes verkündigt wird, das ist für einen Weltmenschen unerträglich. Das sticht ihm in jedem Wort rein, weil mit jedem Wort Gottes wird seine eigene verderbte Gesinnung offenbar. Jedes eigene Rühmen ist ausgeschlossen. Dass wir nicht sind, ist eben in unserer heutigen Zeit eine schwer zu ertragende Botschaft. Und die biblische Botschaft ist klar, egal ob du ein treues, einfaches Gemeindeglied oder hochbegabter Diener bist, es gebührt uns einfach keine Anerkennung. Wir sind nichts und er ist alles. Und so wird Christus verherrlicht. Und liebe Freunde, mit solchen Menschen ist man übrigens gerne zusammen. Die hat man richtig gern, weil da geht es nicht um einen, da geht es um den Herrn Jesus. Die nehmen Anteil am anderen, weil der andere ist wichtiger als ich. Ich bin ja nichts. Also ist der andere super in meinen Augen, versteht ihr? Da wird der andere erhöht. Ihr kennt das ja, wenn ihr unterwegs seid, mit Leuten redet und dann sagt ihr, ich stelle das jetzt auch fest, mit dieser Verletzung, die ich gehabt habe, wenn ich dann frage, ja, wieso bist du da an den Krücken, oder? Ich bin 7 Wochen an den Krücken gelaufen. Liebe Leute haben dann gesagt, jetzt kommt die Krücke. Ja, ne? Und dann erzählt man ihnen kurz und sagt, ja, das habe ich eben auch gehabt, weißt du, ich habe damals und so, ja und so, und dann denke ich, ja. Um wen geht's jetzt? Ob sie es wissen, wie es mir geht? Versteht ihr? Das ist so richtig herrlich, wie die Menschen sind. Ja, und seht ihr, bei den Korinthern war es eben gerade auch so. Ihr Stolz, ihr Blick auf das Erhabene, dass sie eben den einen auf Kosten des anderen erheben wollten, hat so viel Leid und Not in die Gemeinde gebracht. Und sie haben vergessen, Gott die Ehre zu geben. Und deshalb führt Paulus einen weiteren Aspekt an. Er spricht die Einheit an. Die Einheit der Ackerleute. Vers 8, der erste Teil. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind was? Was steht da? Eins. Das sind eins. Da ist nicht einer, wo ein bisschen einiger ist oder der. Denn sie sind einfach eins. Eins. Es geht hier, aber das ist eben die andere Seite, dürfen wir nicht vom Pferd fallen. Es geht nicht um Gleichmacherei. Der Florian ist ein anderer als der Freddy. Und der Freddy ist ein anderer als der Nathanael. Und der Nathanael ist ein anderer als der Elia. Und der Elia ist ein anderer als der Philipp, um jetzt mal ein paar Verkündiger zu nennen. Versteht ihr? Die sind nicht gleich. Aber dennoch eins in dem Auftrag, den Herrn zu verherrlichen, das ist wichtig. Es geht um die Ausrichtung auf das Ziel und auch in deinen Diensten. Vielleicht bist du anschließend an der Chorprobe dabei. Ja, der eine, der singt Bass, der andere Tenor und die anderen Stimmen, die noch dazugehören. Ja, logisch sind da Verschiedenheiten da. Aber wenn ihr euren Part ausfüllt, wenn ihr euren Dienst recht tut, dann kommt ein herrliches Klangbild zusammen. Und wer wird verherrlicht? Der dort hinten rechts, wo immer da so guckt? Nein, der Chor, letztendlich die Botschaft, die der Chor bringt, der Herr Jesus Christus. Paulus, Apollos, auch Petrus wird ja auch genannt, sie brachten dieselbe Lehre und sie wollten mit den Korinthern damals dasselbe Ziel erreichen, nämlich, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe keinen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus hinzuzuführen. Der Stil und die Methoden, ja, die können unterschiedlich sein. Der Philipp zum Beispiel, der redet so einfach und so direkt und so konstant und ich schreie da rum und verwerfe die Hände. Ja, dem einen gefällt das besser, dem anderen so. Ist doch egal, Jesus Christus muss verherrlicht werden, versteht ihr? Und Gott benutzt uns alle zum Aufbau der Gemeinde. Und da darf es einfach keinen Platz haben für Uneinigkeit und Missgunst, sondern vielmehr Dankbarkeit für eine wunderbare Dienstgemeinschaft. Und schon interessant, ich meine, die Korinther, die befanden sich im Wettstreit, ja, wer ist jetzt besser, der Apollos oder der Paulus oder der Petrus oder der Kephas? Und die anderen, das ist die Superfromme, die berufen sich nur auf den Herrn Jesus, heißt, das ist die nur aufs Wort Gottes, auf ihre Erkenntnis, versteht ihr? Das sind die Allerfrömmsten? Nein. Streit und Eifersucht werden, Zwietracht in der Gemeinde werden überwunden, indem wir auch auf den Lohn der Ackerleuchter achten. Und guck mal, das ist eine schöne Ermutigung auch für uns. Mit deinen Gaben, wenn du sie für den Herrn einsetzt. Vers 8, der zweite Teil. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und wenn ich da recht gelesen habe und ihr recht gehört habt, dann verstehen wir das schon richtig. Jeder, das ist einfach großartig. Jeder wird einmal Lohn empfangen. Wir denken so schnell, ach ja, also mit mir ist nicht viel los. Und ja. Nein. Tu doch deinen Dienst einfach treu. Tu ihn beständig. Das heißt nicht, jetzt morgen als Folge dieser Predigt gehst du voll ran und so und am Mittwoch ist nichts mehr los und am Freitag kannst du dich gar nicht mehr an die Predigt erinnern. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern mach lieber kleine Schritte vorwärts, treu in der Nachfolge des Herrn. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen. Du wirst deinen Lohn bekommen und du entsprechend seiner eigenen Arbeit. Ich finde das herrlich. Oder man guckt da so auf die großen Verkündiger. Da gibt es Leute, die sagen, der Norbert, der bringt so. Ja, und so. Ja, der Norbert hat Aufgaben, der Norbert hat Lasten, Norbert hat Gaben. Und Norbert hat entsprechend dem, was er bekommen hat, wie er treu verwaltet hat, einmal Lohn bekommen. Aber du wirst auch entsprechend dem, was dir anvertraut ist, was du damit gemacht hast, Lohn empfangen. Und mit jeder bist du und ich gemeint. Und Es ist ja klar, ich meine, der größte Lohn besteht sicherlich darin, dass wir als erlöste Kinder Gottes das ewige Leben mit Jesus empfangen. Aber dieser Vers betont eindeutig individuellen Lohn. Ich finde das einfach interessant, dass der, ich glaube im Hebräerbrief heißt, dass jeder, der zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen will. Ja, rechnest du mit Belohnung? Ja, aber Freddy, das kann man doch nicht und so. Steht im Wort. Rechne damit, dass Gott genauso treu ist in dich belohnen, wie er auf anderen Gebieten treu ist. Und seht ihr, das ist so schön bei unserem lebendigen Gott. Er tut das nicht willkürlich oder knausrig, sondern Gott ist gerecht und über die Maßen großzügig. Und vergängliche Ehre ist nichts im Vergleich mit der himmlischen Lohn. Und deshalb müssen wir uns fragen, warum sind wir denn so missgünstig? Warum sind wir auch so parteiisch? Ja, vielleicht fragt sich dann der eine oder andere doch auch noch, was war denn das größere Werk? Ich meine jetzt bei Paulus und Apollos, die in dieser verrufenen Stadt eine Gemeinde gegründet hat, oder derjenige, der in dieser verrufenen Stadt die Gemeinde erhalten hat? Nun, wie gesagt, beides waren Werkzeuge in der Hand Gottes. Aber die Betonung ist interessanterweise, es steht nichts über Erfolg. Wir sind so erfolgsfokussierte Menschen. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend der Arbeit und nicht entsprechend der Resultate. Ja, wie viele Leute hast du zum Herrn geführt? Wie viele Traktate hast du heute verteilt? Nein. Was passiert? Dass dieses weltliche Denken immer mehr auch unser geistliches Denken wie so gefangen nimmt. Liebe Freunde, wir müssen Bibelmenschen werden, Bibeldenker. Jeder wird Lohn entsprechend seiner eigenen Arbeit empfangen. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, hat vor allem mit Mühsal und Anstrengung zu tun. Und ich meine, bei Paulus sehen wir, was es ihn alles gekostet hat. Und ja, der Dienst in der Gemeinde kann auch heute noch mühsam und anstrengend sein. Das ist so. Aber lassen wir uns von Paulus ermutigen, dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Deine Arbeit, meine Arbeit, deine Hingabe, deine Treue wird einmal belohnt werden. Lasst uns nicht den Maßstab der Welt in dieser Sache anlegen, sondern uns auf festen biblischen Boden begeben, dass jeder Lohn bekommt. Ja, und dann sehen wir noch innerhalb von diesem Acker-Schleute-Text, diesen ersten Gedanken, dass Paulus sagte, guckt auf das eigentliche Acker, auf das Feld der Ackerleute, Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ihr seid Gottes Ackerfeld. Also wir müssen nicht so lange rumsuchen. Das Ackerfeld ist hier. Die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld. Und das ist das Interessante, steht hier Einzahl. Es ist ein Feld, in dem ich mich bewege. Ich kann mich nicht in zwei verschiedenen gleichzeitig bewegen. Es ist ein Feld. Und dort wird gearbeitet, muss gepflügt, bewässert, geerntet werden. Und Gott hat versprochen, das Gedeihen zu schenken. Und dort, in diesem einen, hat Gott dich hingestellt. Männer und Frauen, die bereit sind, zu dienen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und zwar, auch wenn die Zeiten mal schwieriger sind, auch wenn die Zeiten mal härter sind, bleiben wir dran. Wie gesagt, Gottes Mitarbeiter zu sein bedeutet damals, aber nicht wie im heutigen Sprachsinn eben gleichberechtigter Partner zu sein oder vielleicht sogar unentbehrliche Partner zu sein, sondern es bedeutet, wie in diesem Textabschnitt gesehen, da ist weder der eine noch andere, ich bin nichts, Gott macht mich zum Segen. Aus Gnaden zu einem Werkzeug innerhalb diesem Ackerfeld. Von ihm kommt die Aufgabe, von ihm kommt die Gabe, von ihm kommt auch die Platzanweisung, von ihm kommt die Frucht. und von ihm sogar kommt der Lohn. Lassen wir uns ganz neu ermutigen in Gottes Ackerfeld als Mitarbeiter Gottes gebrauchen zu lassen. Und das führt uns zum zweiten großen Textabschnitt innerhalb dieser Verse, der Gedankenabschnitt. Das wurde ja hier jetzt schon erwähnt. Gottes Ackerleute und Gottes Bau. Vers 9. Und nun knüpft Paulus mit einem zweiten Gedanken an, wo es um Gottes Bauwerk geht. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 10, hier wird uns nun der Baumeister gezeigt. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Das ist kein Selbstlob einmal mehr, sondern vom Geist Gottes inspirierte Feststellung angesichts der Irrlehre in Korinth. Paulus war ein sachverständiger und geschickter Baumeister. Es ist interessant, im griechischen Text wird hier das Wort Architekton verwendet. Das kennen wir heute auch, ein Planer und Bauherr. Und die Aufgabe eines Architekten war ja strategisch, christozentrisch den Grund für die Gemeinde zu legen. Und es ist ja schon schön, was Paulus für eine Gesinnung hat und das wirklich auch lebt, dass er eben sagt, es war die Gnade Gottes. Und er hielt sich auch nicht für unentbehrlich, dass er das Ganze alleine fertig machen muss, sondern ein anderer wird darauf bauen. Nachfolger müssen sich also nicht mit Neubau und Umbau beschäftigen, sondern mit Aufbau. Jeder gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Jeder. Wir sind in diesem Ackerfeld, ja, und wir sollen achtsam sein, wie aufgebaut wird. Einmal mehr wird die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen entsprechend Begabung und Originalität angesprochen, nämlich sorgfältig und tatkräftig den Dienst zu tun, insbesondere natürlich den Lehrdienst. Und das ist jetzt auch wieder so ein kleiner Aspekt, der so gerne überlesen wird. Das Bauwerk steht in Abhängigkeit zum Baugrund. Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Baugrund ist das Fundament, es ist der wichtigste Teil eines Gebäudes und definiert sowohl die Tragkraft als auch die Ausmaße. Wie gut zu wissen, dass wir das nicht neu erfinden müssen. Das nimmt uns Druck weg, oder? Die Gemeinde, sagt Paulus in Epheser 2,20, ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, an dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Der Eckstein, das war damals innerhalb des Fundaments der fundamentalste Teil. Da wurde alles ausgerichtet. Da wurde die große Stabilität erreicht. Jesus allein in allem, was getan wird in Gottes Ackerfeld und in Gottes Bau. In Christus finden wir allein Vergebung der Sünden der Vergangenheit. In Christus allein finden wir Stärkung für alle Herausforderungen der Gegenwart. Und in Christus allein finden wir Hoffnung in aller Ungewissheit der Zukunft. Und dieser Baugrund, das ist ein ewig feststehender Fels und damit unzerstörbar. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das hat Christus verheißen und an dem halten wir fest. Alle menschlichen Religionen und Philosophien scheitern, aber von der Gemeinde, die auf Christus gebaut ist, heißt es, wie gesagt, die Pforten des Totenreichs oder der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Lasst uns das immer wieder vor Augen halten, wenn Gemeinde Jesu angegriffen wird, in Frage gestellt wird in unserer Zeit. wenn unsere Lehre auf den Pranger gestellt wird. Jesus ist das Wort. Er hat es verheißen. Und an dem müssen wir festhalten, liebe Geschwister, liebe Freunde. Nun ist der Baugrund ein für alle Mal gelegt. Aber es kann auf verschiedene Weise aufgebaut werden oder weitergebaut. Und da geht es jetzt um das Baumaterial. Interessant. Guck mal im Vers 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. Wer ist dieser jemand? Wenn aber jemand auf diesen Grund baut. Nun, es geht hier um den Herrn und insbesondere um die Lehre über ihn. Da sind sicher älteste Prediger und alle, die in irgendeinem Lehrdienst stehen, gemeint. Also jeder soll sorgfältig achten, wie er baut. Aber in diesem Abschnitt, ihr könnt das zu Hause mal zusammenzählen, wird siebenmal jeder, jemand oder eines jeden angesprochen, womit wir das ganz klar ableiten können, dass das auch jedes Kind Gottes anspricht. Denn alles, was wir reden, was wir tun, verkündigt doch eine Botschaft, soll den Herrn Christus verkündigen. Man sagt das so geläufig, deine Taten reden lauter als deine Worte, oder? Habt ihr schon gehört? Was reden deine Taten? Sechs Materialien zeigen hier, dass Gott nur an Qualität und nicht an Quantität interessiert ist. Sie beziehen sich nicht auf Menschen. Wir werden ja in 1. Petrus 2,5 lebendige Steine genannt. Ein lebendiger Stein ist schon interessant. Aber ein lebendiger Stein, wenn man den ins Mauerwerk einfügt, das heißt, der passt sich dann eben genau an, dass es herrlich aufgebaut wird. Es geht hier um richtige oder falsche Lehre von Christus mit guten bzw. schlechten Motiven. Laut diesem Vers gibt es also Dienste von bleibendem Wert und solche mit vergänglichem Wert. Gold, Silber, kostbare Steine, das sind dauerhafte, unbrennbare, wunderschöne, außergewöhnlich wertvolle und nur schwer zu beschaffende Materialien, die nicht hergestellt werden können. Kann jemand von euch Gold herstellen? Du kannst es ein bisschen rumgraben, vielleicht findest du was, oder? Ein Diamant, kannst du einen Diamant stellen? Gut, die Industrie, die macht so Industriediamanten mit krass hohem Druck und so weiter. Aber der Normalfall ist Gold, Silber, kostbare Steine können wir nicht herstellen. Die andere Kategorie, Holz, Heu, Stroh, sind vergängliche, sind brennbare, zum Teil sehr unansehnliche, gewöhnliche, billige, leicht zu beschaffende Materialien. Und sie wachsen alle in der Natur einfach so nach. Schon interessant, diese Gegenüberstellung. Um das mal ganz praktisch anzuwenden. Du kannst den Menschen rund um dich Christus als den Gekreuzigten verkündigen. Ich sage das jetzt mal aus Gold, Silber, edle Steine. Oder du kannst einfach ein verwässertes, schwächliches, weichgespültes Christentum anbieten. Holz, Heu, Stroh. Wir können den vollen Ratschluss Gottes darlegen oder das eine über oder das andere unterbetonen. Wir können Christus verherrlichen oder den Glauben derartigen stellen, dass Christus gar nicht mehr gesehen wird und die Show alles überstellt und das Großartigste nicht mehr sichtbar ist. Liebe Geschwister, es gibt auch hier Unterschiede. Es gibt Unterschiede in deinem Dienst, was du betonst. Ja, vollmehrs auf das Gesetz oder die Gnade geachtet werden, nur auf das Wirken des Geistes oder das Wort, sollen wir unbegrenzte Freiheit in Christus lehren oder Zucht der Gnade, wie das Beispiel in Titus 2 heißt, die Gnade nimmt uns in Zucht, ja, hören wir gar nicht gern, oder? Soll mehr Gefühl und Erfahrung oder allein das Wort im Zentrum stellen? Der Herr sagt, all das wird einmal einer Prüfung unterzogen. Der Bau wird geprüft. Das ist dann der Vers 13, da sehen wir die Bauprüfung. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Was sich heute vielleicht als großer, weit herum sichtbarer Heuhaufen präsentiert, kann sich morgen als wertlose, verbrannte Asche zeigen. Ganz im Gegensatz zu diesem kleinen, vielleicht so unscheinbaren Goldnugget, das sich als feuerresistent und überaus kostbar erweist. Was wirkst du in deinem Leben? Es ist interessant, das heißt hier, es gibt einen Zeitpunkt, der Text spricht, der Tag wird es zeigen. Was ist für ein Tag gemeint? Paulus sagt das an anderer Stelle in 1. Korinther 1, 8. Er meint den Tag des Herrn Jesus Christus. Das ist der Tag, wenn der Herr Jesus Christus in großer Kraft und Vollmacht und Freudigkeit seiner Gemeinde entgegengeht und wir bei ihm zusammentreffen in den Wolken und dann anschließend bei ihm in der Ewigkeit sein dürfen. Die Entrückung, was für ein Tag, dem wir entgegen werden, der unterscheiden werden muss, wenn der Herr dann am Ende der Trübsalzeit wiederkommen wird, sichtbar für die ganze Welt zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Die Qualität, wie du an Gottes Bauwerk gedient hast, wie du im Ackerfeld dich bewährt hast, wird dann durchs Feuer geprüft. Dein Werk wird offenbar, das heißt sichtbar. Liebe Freunde, Feuer ist in der Bibel immer ein Zeichen für Gericht. Ziehen Sie noch eine schwierige Stelle, oder? Müssen Sie ein bisschen Angst haben, oder? Ja, die einen schütteln den Kopf, das ist richtig, aber warum? Seht ihr, warum im Feuer? Ich denke, dein Dienst wird anhand eines Maßstabs geprüft. Und welches ist dieser Maßstab, an dem genau festgestellt werden kann, ob du entsprechend der Anleitung gearbeitet und gedient hast oder nicht? Das Wort Gottes. Und jetzt schlagt mal auf, was Jeremia 23, 29 sagt. Und dann verstehen wir dieses Feuer. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. Verstehen wir den Zusammenhang? Durchs Feuer wird dein Dienst geprüft werden. Durch dieses Feuer des Wortes Gottes, da wird der Herr dann sagen, ja, aber wieso hast du so und so gehandelt? Steht doch ganz anders in meinem Wort. Wir müssen Männer und Frauen des Wortes sein. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern immer, jeden Tag, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Wünschen, in unseren Absichten, in unseren Zielen. Entsprechend dem Wort unterwegs sein, handeln. Ist dein Dienst geprägt von Jesus und seinem Wort oder von menschlicher Weisheit und fleischlicher Bemühung, dann wird es tatsächlich verbrennen, dahingehend. Ist einfach nichts wert. Ist einfach nichts wert. Und seht ihr, so eine ernste Beantwortung dieser Frage, was der Dienst wert ist, nämlich, das ist der fünfte Punkt, innerhalb dieses Abschnittes über Gottes Bau. Es gibt noch eine Belohnung, eine Baubelohnung, nicht nur eine Bauprüfung. Ja, es gibt Lohn. Den Aspekt haben wir vorher auch schon angesprochen. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Zusammen mit den Versen 11 und 12 haben wir hier die detaillierteste Beschreibung des sogenannten Preisrichterstuhles Christus. Dieser auf Griechisch Bema genannte Ort, der hat nichts mit Strafe zu tun. In manchen christlichen Gemeinden wird da so ein Zeugs drumherum gemacht. Der Bema war der Ort, wo erfolgreiche Sportler geehrt wurden, wo Auszeichnungen gegeben wurden. Darum geht es. Ja, was ist denn, um das Sportbild mal ein wenig zu benutzen, da wird ein Marathon gerannt, über 42 Kilometer. Ja, was macht man denn mit den Ersten, die werden besonders geehrt? Ja, die bekommen großen Lohn, der Zweite, Dritte, Vierte, vielleicht auch bis Platz 10, vielleicht andere, die kriegen auch noch was. Ja, was macht man da, wenn die Letzten zum Ziel kommen? Holt man dann den Besen und haut dem noch einen über den Nacken und sagt, du Lappi? Nein, es sagen doch alle, wow, super, sogar du hast es geschafft, du. Versteht ihr? Nur Lohn, nur Freude, nur Segen wartet auf uns Kinder. Und wir sind so verdreht unterwegs, denken, oh, da oben, da kommt es nicht gut. Und da habe ich versagt, ja, hört auf. Jeder wird seinen Lohn bekommen. Prägt euch das ein. Das ist die biblische Lehre. Und seht, das macht einfach dann Freude und Gelassenheit, auch im Alltag mit dem Herrn unterwegs zu sein. Da müssen wir nicht so, sondern mit Freuden unterwegs sein. Bitte, der Gedanke von Bestrafung der Kinder Gottes ist einfach absurd. Ist absurd. Und warum? Seht ihr, wenn Strafe noch ein Thema ist, dann wäre das Kreuz nicht ausreichend. Ein für allemal hat Christus deine und meine Schuld vollständig bezahlt. Und wenn noch etwas übrig bleibt, dann hätten wir keine Chance da oben. Es ist vollbracht. Vollständige Erlösung. Alle Forderungen des Alten Testaments erfüllt. Alle vergangene, gegenwärtige und zukünftige Schuld bezahlt. Bindungen der Knechtschaft der Sünde gelöst. Erlösung ist der gegenwärtige Besitz jedes Kindes Gottes. Und die Belohnung, liebe Freunde, ist die zukünftige Zugabe, um es mal heute in einem sehr bekannten Wort auszudrücken. Wenn man an die Credit Suisse denkt, denkt man ja nur an ein Wort, Bonus, oder? Ja, ist doch so. Liebe Freunde, dein Bonus ist dort am Preisrichterstuhl Christi. Dort gibt's Belohnung. Auch wenn wir nicht immer so waren, wenn wir hätten sein können. Gott sieht das Herz, das ist so eine schöne Stelle aus Jeremia 12. Ja, das war auch der Trost vom Propheten. Ja, Herr, du siehst mein Herz. Herrlich. Der Bonus, nehmt das mit, der Bonus erwartet, ist schon parat für euch. Also Leute, bleibt dran, gehen wir vorwärts. Wir sind aus Gnaden errettet, mit Gaben und Aufgaben beschenkt und wir bekommen sogar noch aus Gnaden einen Bonus. Diese Baubelohnung wird nicht definiert, interessanterweise. Eigentlich würde es auch einem doch ein Wunder nehmen, ja, was ist der Lohn? Klar, Ich meine, nur schon beim Herrn zu sein und in seiner Gemeinschaft und in der Gemeinschaft mit all unseren Lieben, nach die schon heimgegangen sind, zu sein. Aber worin besteht denn der Lohn? Er wird nicht definiert. Aber Lob gehört dazu, so wird ein jeder auch sein Lob empfangen. Also wenn Christus der Herr dich loben wird über deine Bemühungen, über deine Treue in der Nachfolge, kann es denn was Größeres geben? Was für ein unfassbarer, barmherziger Gott. Deshalb heißt es im Hebräerbrief, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Er macht eben nicht Daumen runter. Und er sagt, komm. Ach, wenn du mal beim Marathon abgehängt wirst von der Spitze, egal, komm, bleib dran. Lohn wartet auf dich. Und seht ihr, wie traurig, wenn jemand das Werk dann verbrennen wird, wenn man erkennt, dass man vieles vielleicht gewirkt hat, aber nicht entsprechend der biblischen Prinzipien. Das ist es. Es wird einfach verbrennen. Das heißt, es ist nichts wert. Gut gemeint, aber voll daneben. Liebe Freunde, hierauf müssen wir uns stützen, uns ausrichten, entsprechend handeln. Wie schlimm für Gemeindeleiter, wenn sie erkennen müssen, sie haben Gemeinde gebaut, aber nicht nach biblischen Prinzipien. Man hat gedient, aber nach weltlichen Methoden, nach eigenem Gutdünken, so wie damals bei den Korinthern. Und wie enttäuschend das je Erbarmen. Der Dienst war vergeblich, mein Werk verbrannt und geschädigt. Und es wäre so ein großer Bonus bereit gewesen. Versteht ihr? Ja, der Bonus ist parat, liebe Freunde. Bleiben wir dran. Bleiben wir dran. Und bitte, das müssen wir einfach auseinanderhalten. Erlösung und Lohn müssen unterschieden werden. Erlösung, ja, für alle. Ewige Herrlichkeit, ja. Aber der Lohn ist da. Und liebe Freunde, dieser Vers ist kein Hinweis auf das Fegefeuer. Dort geht es um, also wie die Lehre ist, dass dann das Wesen eines Menschen beim Feuer geläutet wird. Also, ich weiß nicht, wie das geläutert werden kann. Das ist ja nur schrecklich. Das reißt den ganzen Tag um. Das ist schrecklich, wie man so den Menschen Angst machen kann. Ja, du brauchst Christus und ja, folge ihm treu nach und eine große Belohnung wartet auf dich. Unser Vers hier spricht von gläubigen Menschen und deren Arbeit in Gottes Ackerfeld und Gottes Bau, wo entsprechend des Wortes Gottes einmal geprüft wird und entsprechend der dann sichtbar gewordenen Qualität belohnt wird. Die ungläubigen Menschen, die kommen erst jetzt in den Fokus. Das ist der letzte Aspekt. Das ist ab Vers 16. Der Bau kann sogar zerstört werden. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 10-mal im Korintherbrief wird dieser Ausdruck verwendet, wisst ihr nicht. Das ist so, ja, schon fast ein wenig ein enttäuschtes, in gewissem Sinn, ja. Leute, ich war bei euch 18 Monate, habt ihr es immer noch nicht gecheckt. Überlegt doch, was ich euch alles in dieser Zeit gesagt habe, worauf ich euch hingewiesen habe. Ihr seid die sichtbare Gemeinde. Ihr seid der Tempel Gottes. Das griechische Wort, das hier für Tempel verwendet wird, Naos, weist nicht auf die große Tempelanlage damals, das war der Hieron, sondern auf das Innerste. Das ist so das Allerheiligtum, die Allgegenwart Gottes, wo der Heilige Geist ist und dort wohnt Gott. Die falschen, vermutlich ungläubigen Lehrer und Verführer in Korinth, die machten sich damals dran, dieses Heiligtum zu verderben. Durch Zersetzung zu zerstören, als Feinde des Kreuzes förderten sie durch falsche Lehre, Eifersucht, Streit, Zwietracht und bewirkten letztendlich tiefgehende Spaltungen an Gottes Bauwerk. Und dann kann der Heilige Geist nicht mehr wirken und es bleiben Bauruinen zurück. Und so wie im Alten Testament die Tempelschändung mit dem Tod bestraft wurde, so wird Gott diejenigen verderben, sagt der Text hier, die den Tempel Gottes verderben, seine ernste Warnung an Irrlehrer. Ja, ich komme zum Schluss, liebe Freunde. So wie die Korinther sollen auch wir unseren Dienst in Gottes Ackerfeld und in Gottes Bauwerk prüfen. Und zwar nicht entsprechend den weltlichen Maßstäben, nicht entsprechend unseren Erfahrungen und Gefühlen, sondern entsprechend dem Wort Gottes. Was wird der Herr, wenn er mit dir einmal die Jahre durchgeht, sagen? Möge er doch Folgendes sagen, wie wir es von dem treuen Diener in Matthäus 25 hören. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Verse aus dem ersten Korintherbrief, wo uns so vieles vor Augen geführt haben, wo Spannungen in der Gemeinde entstehen können durch Überbewertung eines anderen, aber auch durch falsches Bauen auf deiner Grundlage. Hilf uns, gute Ackersleute zu sein, gute Mitarbeiter an deinem Bau. Hilf uns entsprechend deines wunderbaren Wortes zu handeln. Und Herr, vergib, wo wir nach eigenen Prinzipien gehandelt haben, wo wir eigene Erfahrungen in den Vordergrund gestellt haben. Und hilf uns, solche zu sein, die festhalten an deinem Wort, an deiner Lehre, an deinen Prinzipien, wie Gemeinde gebaut werden soll. Wirke es aus Gnaden und segne auch diese Gemeinde hier, jeden Bruder, jede Schwester. Hilf uns, treu zu sein in dem Anvertrauten, den anderen zu dienen mit der Gabe, in der großen, herrlichen Gewissheit, dass sie einmal Lohn bekommen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen.